RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Jasmin Becker. Russland und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Insgesamt sollen jeweils 1200 russische und ukrainische Soldaten in ihre Heimat zurückkehren können. Jaja Becker berichtet.
Russische Soldaten unter 25 Jahren wurden aus ukrainischer Kriegsgefangenschaft freigelassen. Das meldet das russische Verteidigungsministerium und gibt an, im Gegenzug auch ukrainische Soldaten an Kiew übergeben zu haben. Wie viele Soldaten heute freigekommen sind, wurde nicht genannt. Die russischen Soldaten befinden sich momentan in Belarus und bekämen medizinische und psychologische Betreuung.
In Kalifornien gehen die Proteste gegen die Abschiebepraxis von US-Präsident Trump weiter. In San Francisco wurden bei Ausschreitungen etwa 60 Menschen festgenommen. Für die Innenstadt von Los Angeles gilt inzwischen ein Versammlungsverbot. Trump hatte gegen den ausdrücklichen Willen der kalifornischen Regierung die Nationalgarde dorthin entsandt. Die Proteste richten sich dagegen, dass Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung festgenommen werden. UN-Generalsekretär Guterres hat zu einem besseren Schutz der Weltmeere aufgefordert. Zur Eröffnung der UN-Ozeankonferenz in Nizza sagte er, es müssten geschützte Meeresgebiete in internationalen Gewässern eingerichtet werden. Illegale Fischerei, Plastikverschmutzung und steigende Meerestemperaturen bedrohten empfindliche Ökosysteme und auch die Menschen. Frankreichs Präsident Macron zeigte sich zuversichtlich, dass genug Länder eine Schutzvereinbarung ratifizieren. Im festgefahrenen Handelskonflikt zwischen den USA und China gibt es einen neuen Gesprächsversuch. Vertreter beider Länder sind in London zusammengekommen, um nach Lösungen zu suchen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen dürften laut Experten die chinesischen Exportbeschränkungen für seltene Erden stehen. Die USA wollen, dass China die Rohstoffe in großen Mengen wieder freigibt. Brandenburgs Verkehrsminister Tabbert hat sich gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ausgesprochen. Der BSW-Politiker sagte der Märkischen Allgemeinen, er vertraue auf die Eigenverantwortung der Autofahrer. Ute Sander, RBB 24.
Unter anderem Experten des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel kommen in einer Studie zum Ergebnis, dass Tempolimits der Umwelt helfen könnten. Bei einer Beschränkung auf 120 Kilometer pro Stunde auf Autobahnen und 80 auf Bundesstraßen ließen sich demnach innerhalb von 5 Jahren rund 33 Millionen Tonnen CO2 einsparen.
Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend eine meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Aktuell in Berlin Buch 18 und in Senftenberg 20 Grad. Nachts bekommen wir von Westen her mehr Wolken. In der Prignitz können die ersten Tropfen fallen. 12 bis 7 Grad Tiefstwerte. Morgen ist es erst wolkig, von Nordwesten her Regen. Schauer und Gewitter sind möglich. Es wird auch wieder windig. Das Ganze bis zu 22 Grad in der Spitze. Die Uhrzeit jetzt 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Die Unruhen im US-Bundesstaat Kalifornien haben zu einem Kräftemessen zwischen Gouverneur Newsom und dem Präsidenten Trump geführt. Das heizt die Lage in Los Angeles weiter auf. Die Behörden haben weitere Maßnahmen ergriffen, berichtet Korrespondent Andreas Hein.
Inzwischen gilt in Downtown ein Versammlungsverbot. Einzelne Straßen sind dort gesperrt. An verschiedenen Stellen haben sich gepanzerte Polizeifahrzeuge und bewaffnete Polizisten in Schutzausrüstung positioniert. Bis in die Nachtstunden hinein zogen sich die Proteste, wobei daran zunehmend Randalierer beteiligt waren. Der Polizeichef hatte ohnehin von professionellen Protestlern gesprochen, also solchen, die womöglich nur auf Zerstörung aus sind. Polizeichef Jim McDonnell sieht die Lage so. Viele der Proteste verlaufen friedlich und wir respektieren ihre Ansichten und auch ihren Frust. Wenn allerdings friedliche Demonstrationen sich in Vandalismus und Gewalt verwandeln, vor allem wenn sich Gewalt gegen Unschuldige und Sicherheitskräfte wendet, dann reagieren wir entschlossen. In den Morgenstunden wurden weitere Schäden sichtbar. Verschmierte oder eingeschlagene Schaufenster, auch auf Plünderer von einem Telefonladen und einem Sportgeschäft mussten die Polizeikräfte vor Ort reagieren. Allein bei den Protesten gestern wurden mehr als 40 gewalttätige Demonstranten festgenommen, teilte die Polizei mit. Viele von ihnen, weil sie den Highway blockiert hatten. Außerdem gab es Verletzte. Allein 3 Polizisten mussten behandelt werden. Von Seiten der Demonstranten wurden immer wieder Feuerwerkskörper abgefeuert, auf eine Weise, so nannte es die Polizei, die Menschen töten könne. Die Polizei reagierte mit Tränengas und Gummigeschossen. Davon wurde wohl auch eine Journalistin getroffen, sie blieb aber unverletzt, ein Pressefotograf wurde am Bein getroffen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Proteste spielen sich in einem relativ kleinen Gebiet von Los Angeles ab und sind nicht flächendeckend. Sie richten sich gegen die Einwanderungspolitik und die Tatsache, dass die Einwanderungsbehörde ICE in Razzien gegen illegale Einwanderer vorgeht. Das alles passiert ohne die Einbindung der Polizei. Deshalb stellt Polizeichef Jim McDonnell klar:
Wir
stellen fest, dass die Maßnahmen der Einwanderungsbehörde große Ängste schüren, vor allem in den Communities der Migranten. Deshalb machen wir das als Polizei nochmal deutlich. Wir behandeln jeden Angelino mit Respekt, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Unser Job ist es nämlich nicht, die Community zu spalten oder zu politisieren. Dass Präsident Trump Soldaten der Nationalgarde geschickt hat, dagegen wehrt sich Kaliforniens Gouverneur Newsom heftig. Er will gerichtlich dagegen vorgehen, weil es über seinen Kopf hinweg entschieden worden ist. Newsom ist davon überzeugt, dass das Entsenden der Nationalgarde die Situation nur noch weiter anheizt. Trump reagierte darauf mit der Ankündigung, im Zweifelsfalle noch mehr Soldaten hinterherzuschicken. Bei allem Streit, der sich auf den Straßen von Los Angeles entlädt, ist es auch ein Streit zwischen dem Weißen Haus und dem demokratisch regierten Kalifornien, der hier ausgetragen wird.
Aus Los Angeles, Andreas Hein. Russland und die Ukraine haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Der humanitären Aktion waren in den letzten 24 Stunden allerdings russische Angriffe vorausgegangen. Aus Kiew berichtet Korrespondentin Rebecca Barth.
Unsere Leute sind zu Hause, schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X und veröffentlicht Bilder, die die ausgemergelten ukrainischen Männer zeigen, die Russland heute aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hat. Der in Istanbul vereinbarte Austausch werde in den kommenden Tagen fortgesetzt, betont Zelensky, und der Prozess sei kompliziert. Heute seien junge Soldaten bis 25 Jahren ausgetauscht worden, gibt der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte an. In den kommenden Tagen sollen schwerverletzte und schwerkranke Kriegsgefangene folgen. Wie viele ukrainische Soldaten heute in ihre Heimat zurückkehren konnten, ist nach aktuellen Informationen nicht bekannt. Die Zurückgekehrten würden mit allem versorgt, was sie bräuchten, gibt der Koordinierungsstab für Kriegsgefangene an. Darunter die Wiederherstellung ihrer Papiere, die Zahlung ihres Gehalts für die gesamte Zeit der Gefangenschaft sowie medizinische Rehabilitation.
Rebecca Barth aus der Ukraine. Nach Brandenburg. Mit viel Aufwand wurde vor einigen Monaten ein ausrangierter S-Bahn-Waggon in den Ort Klein-Glien in Potsdam-Mittelmark überführt. Ein Gleisbett wurde extra dafür angelegt. Am Ziel baute man den Waggon zu Arbeitsplätzen um, samt Telefonkabine und Besprechungsraum. Es ist das Herzstück des Mobilitätscampus, der jetzt eröffnet wurde. In dem Begegnungs- und Innovationszentrum sollen sich Startups treffen und Lösungen für Mobilität im ländlichen Raum suchen. RBB-Reporterin Jacqueline Pivon war in Kleinprien.
Ruben Lagis zieht einen Autoanhänger auf die grüne Wiese. Einige Handgriffe später steht da eine mobile Outdoor-Küche mit langer Festtafel. Cook and Roll nennt Ruben Lagis seine Idee. Zusammenkommen und gemeinsam kochen, essen und feiern, egal wo. Mit seinem Unternehmen ist er Teil des Mobilitätscampus in Klein-Glien und will mit der mobilen Tafel einen Ort für Begegnung und Austausch schaffen.
Ich glaube, in vielen ländlichen Regionen hat man eben nicht mehr den Jugendtreff oder die Kneipe oder den Marktplatz. Oder das ist halt leider irgendwie alles weggefallen. Und ich glaube, Leute sind dann irgendwie in ihrem Häuschen, machen so ihr Ding, aber keiner kennt mehr die Nachbarn oder man beschäftigt sich nicht mehr so viel. Es gibt irgendwie zweimal im Jahr ein Dorffest, aber das war's irgendwie. Und dadurch, ich finde, durch so einen Ort, den man überall hinstellen kann, kann man halt Leute zusammenbringen.
Regelmäßig kommt Ruben Lagis nach Klein-Glien, um in der Werkstatt zu arbeiten und den Coworking-Space in einem ehemaligen S-Bahn-Waggon zu nutzen. Hier sollen und können Menschen zusammenkommen, die sich damit beschäftigen, was ländliche Mobilität außerhalb des eigenen PKWs sein kann, erzählt Marie Golücke vom Mobilitätscampus.
Grundsätzlich ist das schon eben sehr hoch, die Dichte an einzelnen Autos. Und da wollen wir ein bisschen dagegen steuern. Also gerade im Fleming kommen auch viele Menschen hierher, auch Menschen, die vielleicht keine Lust mehr haben, ein eigenes Auto sich zu kaufen, aus Klimaschutzgründen, aber auch vielleicht, weil sie kein Geld haben. Wir haben irgendwie geflüchtete Menschen hier, die sich kein Auto leisten können oder eben Rentner, die nicht mehr fahren können, Schüler und so weiter. Und was kann man da eben dann für Lösungen anbieten? Weil nur mit dem ÖVPN reicht es halt oft nicht, gerade in abgelegene Dörfer. Da fährt vielleicht einmal am Tag der Bus.
Sie bringen einzelne Projekte zusammen, bündeln Ideen und treiben Ideen weiter voran. So zum Beispiel auch die digitalen Mitfahrbänke. Auch mit dem Unternehmen Regiobus, das in Potsdam-Mittelmark für den öffentlichen Nahverkehr zuständig ist, arbeiten sie zusammen.
Jacqueline Pivon über den Mobilitätscampus in Kleinglien bei Bad Belzig. Immer mehr junge Menschen radikalisieren sich, vor allem in der rechtsextremen Szene. Bundesinnenminister Dobrindt ist alarmiert. Er sieht Schulen, Vereine und Jugendtreffs in der Verantwortung, aber auch den Staat. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas ist der Frage nachgegangen, wie Politiker darauf reagieren könnten.
Die Musik erzählt von den Straßen und von Gewalt. Sie dröhnt aus einer Box neben dem Fußballplatz im Görlitzer Park Berlin-Kreuzberg. Ein Ort, um sich auszupowern. Kinder sind hier und Teenager.
Einfach gute Stimmung,
sagt Erik Little, der Projektleiter. Täglich sind sie hier in einem Kiez, in dem auch Gewalt ein Thema ist. Sport soll helfen und von Gewalt können viele hier erzählen.
Naja, so was man halt in der Stadt erlebt. Natürlich große Jungs, starke Jungs. Rassismus ist natürlich immer eine Sache. Sprache ist immer ein Problem. Verschiedene Kulturen. Und das ist natürlich das Coole beim Sport. Das ist relativ niedrigschwellig und einfach. Und dann geht das relativ flott, dass man zusammen spielen kann.
Murat Akas ist ein Sozialarbeiter, geborener Kreuzberger, wie er sagt. Er steht am Fußballplatz und meint, aggressive Kinder erkennt er früh.
Die wohnen im engen Wohnraum, ja, haben kaum Perspektive, haben schwere Familienverhältnisse. Und da ist die Frustrationstoleranz ist einfach niedriger. Und dann kann schon mal passieren, dass einer tickt.
Und damit niemand austickt, brauchen sie Vorbilder. Diese Botschaft hat auch der 18-jährige Cemal Furkan Bayrak mitgenommen.
Wegen Kleinigkeiten streiten sich auch manchmal Personen. Und da versuche ich immer aufmerksam zu machen, wie unnötig das alles ist.
Extreme Gewalt unter Kindern und Jugendlichen ist selten, aber sie nimmt zu. Was kann man dagegen tun? Herbert Reul, CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, meint, einfache Lösungen wird es nicht geben. Im ARD-Bericht aus Berlin wirbt er aber auch dafür, darüber nachzudenken, dass Kinder schon ab 12 strafmündig sind.
Ich bin es auch langsam satt, dass immer nur gesagt wird, was nicht geht. Also lasst uns doch mal gemeinsam klug darüber nachdenken, was denn geht. Es ist ja auch nicht zwingend die einzige Methode. Aber ich glaube, jemand, der eine Straftat begeht und der ist jünger, dann hat er offensichtlich auch die Fähigkeit, dann muss er auch die Verantwortung dafür übernehmen.
Kinder früher ins Gefängnis, hier gibt es Widerspruch.
Man sagt auch gerne, Kinder und Jugendliche, die Probleme machen, die haben meist vorher schon welche. Und genau da muss man anknüpfen.
Sagt die Kölner Kriminologin Gina Wollinger. Sie fordert, etwas zu tun, bevor es zu spät ist. Gewalt verhindern, statt nach härteren oder früheren Strafen zu rufen.
Ganz klar sollten gerade bei schweren Gewaltdelikten der Staat jetzt nicht einfach wegschauen und warten, bis sich das Problem verwächst. Aber es gibt andere Möglichkeiten neben dem Strafen, zum Beispiel über die Jugendhilfe.
Politik hat Ideen, aber die Realität sieht immer wieder anders aus, weiß auch Sozialarbeiter Murat Akas.
Wir kämpfen lange genug um eine Turnhalle. Und da werden wir halt von der Politik nicht gehört oder auch nicht gesehen. Oder ja, so ist es. Ich sag's mal, ich lasse das mal so stehen, ja.
Gesehen werden und mehr investieren, um Gewalt zu verhindern in Berlin-Kreuzberg, wissen Sie auf jeden Fall, wie das gehen könnte.
Gabor Hallas über die Politik und jugendliche Gewalttäter.
RBB 24 Inforadio Sport.
Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist erfolgreich in die Rasensaison gestartet. Beim Turnier in Stuttgart setzte sich der 35-Jährige in zwei Sätzen gegen den Italiener Matteo Arnaldi durch. Für Struff war es erst der 5. Sieg in diesem Jahr. 13 Matches hat er zuvor verloren. Auch Deutschlands Nummer 1 Alexander Zverev hat für das Turnier in Stuttgart gemeldet. Zum ersten Mal seit 2019. Zverev war zuletzt bei den French Open in Paris im Viertelfinale ausgeschieden. Nach den beiden Niederlagen in der Nations League gegen Portugal und Frankreich herrscht Ernüchterung statt Euphorie bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht zwar weiterhin davon, bei der Weltmeisterschaft in einem Jahr den Titel holen zu wollen, aktuell hinkt das DFB-Team der Weltspitze aber hinterher. Nationalmannschaftsreporter Felix Mansel über fehlende Effizienz beim 0:2 gestern gegen Frankreich.
Es ist dieser eine Moment, in dem klar wird, was Frankreich fußballerisch von Deutschland unterscheidet.
Achtung, Mbappé im 16er, Schuss, Tor für Frankreich!
Eine schnelle Drehung, ein Kontakt und bumm.
So geht's, die deutsche Mannschaft hat die Mehrzahl an Chancen. Die Franzosen haben lange nicht so viele Hochkaräter. Und der Mann mit dem goldenen Schuh, der beste Torschütze in Europa in diesem Jahr, macht das Tor.
Deutschland spielt besonders in der ersten Hälfte stark, kreiert Chancen und trifft trotzdem nicht regulär ins Tor. Trotz Niederlage sind die Fans zufrieden, die Spieler erleichtert. Niklas Füllkrug gibt das auch offen und ehrlich zu.
Ich glaube, man hat gesehen, dass wir total gallig waren, total gierig waren, ganz, ganz viel Energie an den Tag gelegt haben. Das ist sehr positiv. Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt. Da freue ich mich drüber. Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass wir in der Lage sind, gute Spiele wieder zu machen, dass Portugal doch nicht so ein Rückschlag war, wie man es vielleicht gedacht hatte.
Fakt ist aber auch, bei allem euphorischen Offensivfußball darf das Team nicht zu früh alles auf eine Karte setzen. Das beklagt zumindest Joshua Kimmich.
In der zweiten Halbzeit fand ich, auch wenn man dann 1-0 hinten liegt gegen eine Mannschaft wie Frankreich, dürfen wir nicht zu früh unsere Ordnung verlieren. Also auch da müssen wir ein bisschen geduldiger bleiben, müssen auch ein bisschen mehr Vertrauen in unsere Qualität haben, dass wir auch ein 0-1 aufholen können.
Ja gut, man kann auch sagen, man geht mit 1-0 nach Hause und verliert. Ich weiß nicht, ob das die bessere Alternative ist. Ich glaube nicht.
Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht es in dem Fall halt ein bisschen anders als sein Kapitän. Und er ärgert sich eigentlich über eine ganz andere Geschichte. Denn seine Mannschaft hätte die Partie in der ersten Hälfte gewinnen müssen.
Klar müssen wir auch ehrlicherweise sagen, dass Chancenverwertung natürlich im Fußball auch dazugehört. Trotzdem waren wir heute klar die bessere Mannschaft in vielen Momenten, nur eben bis kurz vor der Ziellinie. Und am Ende kannst du auch in der Formel 1, wenn du ein Top-Rennen machst und eine Runde vor Schluss platzt dein Reifen, hast du auch schlecht geraten, das Ding zu gewinnen.
Noch ist ein Jahr Zeit, um den Kader zu optimieren. Verletzte Spieler werden zurückkommen. Dann geht's hoffentlich ohne Geschwindigkeitsbegrenzung und mit Ersatzreifen zur WM nach Amerika.
Vorher allerdings muss sich die deutsche Mannschaft dafür noch qualifizieren. Nationalspieler Jonathan Tah startet nach der Nations League nicht in den Urlaub, sondern morgen schon mit dem FC Bayern in die USA zur Clubweltmeisterschaft. Der Verteidiger wechselt ablösefrei von Bayer Leverkusen nach München. Dank eines extra Transferfensters des Weltverbands FIFA kann er bei der Club-WM bereits von Anfang an für seinen neuen Verein spielen. Der FC Bayern und Bayer Leverkusen hatten sich diesbezüglich auch finanziell geeinigt. Und soweit der Sport mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Peacekeeper des Jahres. Was machen Deutsche in internationalen Friedenseinsätzen? 2013 rief die deutsche Bundesregierung den Tag des Peacekeeping ins Leben, um deutschem Personal in internationalen Friedenseinsätzen Wertschätzung und Dankbarkeit auszudrücken. Gerade haben die verantwortlichen Bundesministerien wieder je 3 Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten sowie zivile Expertinnen und Experten ausgezeichnet. Eine von letzteren ist Cornelia Taylor. Sie ist stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo. Guten Tag, Frau Taylor, und herzlichen Glückwunsch.
Guten Tag, Frau Mattei, und herzlichen Dank.
Was bedeutet diese Auszeichnung als Peacekeeperin des Jahres Ihnen?
Das war natürlich eine große Ehre. Ich mache diesen Job ja aus Überzeugung, schon seit Jahren. Aber es ist natürlich was anderes, wenn das eigene Land sagt, wir sehen dich, wir sehen deine Arbeit und wir erkennen das an. Das ist eine Auszeichnung der Motivation und natürlich auch der Arbeit aller Peacekeeper.
Peacekeeper, da stellen sich viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich Blauhelme vor, also Soldatinnen und Soldaten. Aber Sie sind eindeutig Zivilistin. Wie arbeiten Sie für den Frieden?
Ja, gut, dass Sie das mit den Blauhelmen ansprechen. Das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Und vielleicht als kleine Anekdote, also auch wir Zivilisten dürfen ab und zu mal die Blauhelme tragen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, damit sieht man als Zivilist dann doch manchmal etwas komisch aus, wie ein verrutschter Pilz auf dem Kopf. Meine Arbeit als Zivilist ist natürlich nicht das gleiche wie militärischer Beobachter oder Soldaten, die eben zum Friedenssichern dabei sind, sondern wir sind dabei, unterschwellige Konfliktursachen zu bearbeiten. Vielleicht kann ich da mal ein paar Beispiele geben, was macht man denn, wenn in einem Land, wo es ein Friedensabkommen gab, auf einmal Tausende von Soldaten gibt, die Jobs brauchen und neue Perspektiven? Wenn die nicht integriert werden, hat man direkt ein neues Problem. Oder was macht man, wenn es keine rechtsstaatlichen Grundlagen gibt in einem Land? Vielleicht, weil lange Jahre lang diese Strukturen nie bestanden hatten. Da kommen dann Zivilisten mit ins Spiel. Also zum Beispiel habe ich im Südsudan oder in Afghanistan mit daran gearbeitet, Polizisten, Juristen, Richter oder Parlamentarier auszubilden, um genau an diesen Ursachen mitzuarbeiten.
Sie haben einige Stationen Ihrer beruflichen Laufbahn gekennzeichnet. Heute sind Sie stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo. Wie gesagt, haben die Mission auch ein Dreivierteljahr lang kommissarisch geleitet. Jetzt wird nicht jede Hörerin, nicht jeder Hörer wissen, was die OSZE eigentlich ist. Könnten Sie uns aufklären?
Die OSZE ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit Sitz in Wien. Die hat aber tatsächlich auch diverse Friedensmissionen, Friedenseinsätze, unter anderem auch im Kosovo, und zwar schon seit dem Jahr 1999, und arbeitet da, hat ein sicherheitspolitisches Mandat, also anders als zum Beispiel Teile der UN, nicht entwicklungstechnisch, sondern wirklich mit Blick darauf, wie kann man das Land stabilisieren, wie kann man verhindern, dass der Konflikt wieder ausbricht, wie kann man ein Frühwarnungsmandat wahrnehmen, um dafür zu sorgen, dass die zivile Bevölkerung dort weiterhin in Frieden leben kann.
Warum ist die Stabilisierung nach so vielen Jahren immer noch nötig? Also welche Konflikte sind es, die Kosovo unfriedlich machen?
Vielleicht kann ich zunächst einmal klarstellen, weil viele Hörer in Deutschland häufig mit dem Kosovo tatsächlich noch diesen Konflikt assoziieren. Natürlich ist die Situation im Jahr 2025 ganz anders als 1999. Wir haben im Kosovo Institutionen, die funktionieren. Es gibt eine stabile Regierung, oder gab es bis zu den Wahlen im Februar. Es gibt friedliche Wahlen. Das Land ist in Wahrheit ein Ziel von Touristen geworden. Also es ist eine andere Lage als 1999. Aber die politische Situation ist tatsächlich nach wie vor verfahren. Es gibt eine ungeklärte Statusfrage. Die Regierung in Pristina pocht auf internationale Anerkennung, hat 2008 die Unabhängigkeit erklärt. Die Regierung in Belgrad verweigert das. Die OSZE bewahrt da Statusneutralität, also wir sind da impartiell. Aber natürlich führt das zu Spannungen im Land. Und man sieht mittlerweile auch vermehrt, gerade im Norden des Landes, beschwert sich die kosovarisch-serbische Minderheit, dass sie zum Beispiel keine Leistungen des Staates mehr erhalten oder nur noch vermindert, dass sie sich isoliert fühlen und alleingelassen fühlen. Und diese Spannungen tragen dazu bei, dass es auch geopolitisch potenzielle Implikationen gibt. Und da arbeiten natürlich viele Akteure dran, nicht nur die OSZE, sondern auch die EU, die daran arbeitet, die Normalisierung der Beziehungen voranzutreiben, die NATO durch die Mission KFOR, die vielleicht vielen deutschen Hörerinnen und Hörern bewusst ist. Ja, und aus diesem Grund sind wir nach wie vor im Kosovo.
Wie kann es denn gelingen, aus einer Position des Unparteiischen heraus einen Konflikt vermutlich nicht zu beseitigen, sondern zu managen? Mir kommt es vor, also so wie Sie es beschreiben, eine Sisyphusarbeit.
Manchmal fühlt man sich tatsächlich wie ein Sisyphus und muss sich selber daran erinnern, was die Motivation ist und auch das höher gelegene Ziel. Natürlich ist die Arbeit hochpolitisch. Man kann das einfach nicht in Isolation sehen. Also deswegen ist es auch sehr wichtig, dass zum Beispiel der Missionsleiter häufig auf Botschafterlevel gut vernetzt ist, der sich eng abstimmt mit den Botschaften vor Ort, mit NATO, habe ich eben schon erwähnt, mit der EU, natürlich auch mit den Regierungen auf beiden Seiten sozusagen. Und man versucht, die Ziele im Auge zu behalten, die zum Beispiel durch den EU-Dialog gesteckt wurden, diese Normalisierung der Beziehungen. Aber dazwischen liegen in der Granularität viele der Details, an denen die OSZE arbeitet. Als Beispiel, wir arbeiten daran, mit Jugendgruppen auf beiden Seiten durch Dialog wieder eine Art Normalität herzustellen, dass diese zwei Gruppen, die sich überhaupt nicht begegnen im täglichen Leben, näher kommen, Gemeinsamkeiten feststellen und auch Perspektiven entdecken, wie man gemeinsam und miteinander leben kann.
Die Mitglieder der OSZE reichen ja von Nordamerika über Europa bis zu den ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Das heißt, ihr Arbeitsumfeld, das ist multinational und viele Menschen aus sehr unterschiedlich geprägten Ländern und Kulturkreisen sind daran auch beteiligt. Die Mission ist immerhin 500 Menschen stark, hatten Sie mir vorab gesagt. Wirft denn das auch Konflikte auf, die Sie zum Beispiel managen müssen?
Es gibt auf jeden Fall innerhalb der Mission Konflikte, wie es sie in jeder Organisation oder in jedem Business auch gibt. Aber natürlich ist diese Vielfalt von Nationen und Vielfalt von Arbeitsweisen und Herangehensweisen nochmal besonders herausfordernd. Wir haben insgesamt so um die 100 internationale Mitarbeiter. Der Rest sind lokale, örtliche Mitarbeiter aus dem Kosovo, sowohl Kosovo-Albaner, als auch Kosovo-Serben, als auch Mitglieder von anderen Minderheiten. Und da gibt es schon ab und zu Reibungspunkte. Allerdings muss ich sagen, es gibt schon so etwas wie einen intrinsischen Geist der OSZE, dass sich die Mitarbeiter verpflichtet fühlen, dass sich die Mitarbeiter diesem Mandat der Friedenswahrung und der Konfliktprävention verschrieben haben. Und es gibt auch einen gewissen Stolz, der sich tagtäglich durch die Arbeit zieht. Und falls es mal Meinungsunterschiede gibt oder Unstimmigkeiten, dann kann man es schon schaffen, die Leute wieder darauf einzufahren.
Nun ist ja auch Russland immer noch Mitglied der OSZE. Sind auch Russen bei der Mission im Kosovo beteiligt?
Wir haben tatsächlich eine russische Mitarbeiterin. Also tatsächlich gibt es russische Mitarbeiter, ja, auch bei den Missionen.
Ist das ein heikler Punkt? Wie geht man damit um?
Damit haben Sie das Thema wieder angesprochen, dass natürlich alle Aspekte der Arbeit immer einen gewissen politischen Gesichtspunkt haben. Wir sehen die Person dahinter. Wir sehen die Tatsache, dass auch Russland als Teilnehmerstaat der OSZE Mitglieder oder Teilnehmer der OSZE entsendet. Und wenn es diese, ja, es gibt teilweise Probleme mit Einreise zum Beispiel. Das liegt dann aber eher am Host State, also am Kosovo zum Beispiel. Das sind logistische Probleme, die wir auch teilweise auf diplomatischer Ebene lösen müssen. Wir sehen es auch als Möglichkeit, die Kommunikation zwischen allen Teilnehmerstaaten aufrechtzuerhalten.
Missionen wie die OSZE im Kosovo sind auf Jahre, manchmal Jahrzehnte, ja, im Kosovo seit 1999 angelegt, aber das Personal, das wechselt regelmäßig. Wohin geht's für Sie als nächstes oder wohin würden Sie gern als nächstes hier gehen?
Oh, das ist eine gute Frage, die ich auch häufig mit meinem Mann diskutiere. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, auch für Leute, die nicht in der Friedensarbeit arbeiten, wie wechselhaft es sein kann für Leute wie uns und wie unregelmäßig das Leben sein kann. Es ist schwer zu planen. Man weiß nicht genau, wo möchte man irgendwann mal in Rente gehen oder wo sieht man sich? Was macht man, wenn eine Krankheit dazwischen kommt? Und da ist es zum Beispiel toll, dass das CIF mittlerweile hinter Leuten wie uns steht und sagt, wir haben da ein bisschen Ruhe reingebracht in dieses unruhige Leben und ein bisschen Planungshorizont. Ich würde gerne noch ein paar Jahre weiter in Missionen bleiben, entweder bei der UN oder OSZE. Und irgendwann möchte ich auch gerne nach Deutschland zurückkommen.
Vielen Dank, Frau Taylor.
Danke, Frau Mattei.
Cornelia Taylor, die stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo, ist gerade als Peacekeeperin des Jahres ausgezeichnet worden. Das Gespräch mit ihr über ihre Arbeit und ihre Motivation führte Sabina Mattei.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht bitte auf der A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin zwischen Frankfurt-West und Müllrose liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder im Schönefelder Kreuz steht auf der Überleitung zur A113 Richtung Berlin ein defekter PKW auf der rechten Spur im Kurvenbereich. Auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland Baustellenstau zwischen dem Dreieck Werder und Leest. Hier brauchen Sie etwa 10 Minuten länger. Und in der Gegenrichtung zwischen Potsdam Nord und Vöben ebenfalls 10 Minuten länger. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und dem Kreuz Zehlendorf-Stockener Verkehr an einer Baustelle, ebenfalls 10 Minuten länger. B101 im Landkreis Teto-Fleming zwischen Luckenwalde und Woltersdorf ist die Straße nach einem Unfall halbseitig gesperrt. Und wir blicken noch nach Berlin, nach Schmargendorf. Die Orberstraße ist zwischen Charlottenbrunner und Rintener Straße wegen eines Wasserrohrbruchs gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio-App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Jasmin Becker. Russland und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Das russische Verteidigungsministerium bestätigt diesen Austausch. Er war Anfang des Monats in Istanbul vereinbart worden. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
Unsere Leute sind zu Hause, schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X und veröffentlicht Bilder, die die ausgemergelten ukrainischen Männer zeigen, die Russland heute aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hat. Heute seien junge Soldaten bis 25 Jahren ausgetauscht worden, gibt der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte an. In den kommenden Tagen sollen schwerverletzte und schwerkranke Kriegsgefangene folgen.
In Kalifornien gehen die Proteste gegen die Abschiebepraxis von US-Präsident Trump weiter. Nach Los Angeles kam es nun auch in San Francisco zu Ausschreitungen. Etwa 60 Menschen wurden dort festgenommen. Mareike Makosch.
In Los Angeles ist unterdessen ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt worden. US-Präsident Trump hatte nach kleineren Protesten die Nationalgarde in die Stadt geschickt, gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom und LAs Bürgermeisterin Bess. Newsom warf Trump vor, gezielt Chaos stiften zu wollen und betonte wiederholt, die Polizei von Los Angeles habe die Lage im Griff.
Die Grünen-Bundestagsfraktion hat einen neuen Anlauf für ein AfD-Verbot gefordert. Bund und Länder müssten alle nötigen Informationen zusammentragen. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Meurer sagte der Zeitung Die Welt, ein Verbotsverfahren allein auf Basis des Verfassungsschutzgutachtens sei zu riskant. Gabriele Intemann.
Die Hauptschwäche sieht Meurer darin, dass sich das Verfassungsschutzgutachten überwiegend auf das Thema Menschenwürde konzentriert. Vage bliebe das Gutachten dagegen bei den Fragen, ob die AfD die Demokratie gefährdet und welches Verhältnis sie zum Rechtsstaat hat. Diese Themen seien für ein Verbotsverfahren jedoch zentral. Auch viele seiner Innenministerkollegen hielten das Gutachten deshalb für nicht ausreichend für ein Verbotsverfahren, sagte Meurer der Zeitung.
Brandenburgs Verkehrsminister Tabat hofft, dass der Bahnregionalverkehr künftig zuverlässiger wird. Dies könne aber noch 2-3 Jahre dauern, sagte der BSW-Politiker der Märkischen Allgemeinen. Wenn die Bauarbeiten überall abgeschlossen seien, dann solle es besser werden. Von der Deutschen Bahn erwartet Tabat dann einen deutlichen Anstieg der Qualität des Zugangebots und auch der Pünktlichkeit. In der Nähe von Köln haben Passagiere eines liegengebliebenen ICEs heute 5 Stunden auf ihre Evakuierung warten müssen. Einige Reisende seien so aufgebracht gewesen, dass die Polizei gerufen wurde, sagte ein Bahnsprecher. Die Lok war auf dem Weg von Dortmund nach München an einer schwer zugänglichen Stelle gegen einen großen Ast gefahren. Passagiere gelangten mit speziellen Brücken in einen Evakuierungszug. Zum Teil mussten auch Böschungen für Trittleitern freigeschnitten werden. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend eine meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Aktuell in Berlin-Wannsee 18 und in Neuruppin 17 Grad. Nachts von Westen mehr Wolken, in der Prignitz erste Tropfen 12 bis 7 Grad. Morgen wolkig, von Nordwesten Regen, Schauer und Gewitter. Windig, das Ganze bis 22 Grad. Und die Uhrzeit jetzt 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Wie klingen Berlin und Brandenburg? So? Und so?
Was für ein verrücktes Leben. Ich renn von Tag zu Tag, muss aufpassen, nicht hinzufallen. Letztes Mal.
Und so? All diese Klänge begegnen Ihnen gleich nochmal in diesem Kulturspezial zu Pfingsten. Hallo, ich bin Anna Patacek. Und dann erfahren Sie auch, wer hinter dieser Musik steckt, denn darum geht es bis zu den nächsten Nachrichten. Wer macht den Sound von Berlin und Brandenburg? Wir sind damit Teil der RBB-Sommeraktion Berlin Sounds, die Stadt und ihre Musik. Und wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, dann schauen Sie doch mal auf berlin-sounds.de vorbei. Da finden Sie alle Infos zum Programm, zu den Konzerten, Events, Musikdokus und Talks. Instrumente, Technik, Studio, das passende Equipment brauchen Musikerinnen und Musiker, damit überhaupt erst was entstehen kann. Dafür sind wiederum andere Menschen verantwortlich und die stellen wir Ihnen nun vor. Zum Beispiel die, Achtung, Zupfinstrumentenmacher-Meisterin. Ja, so lautet der offizielle Titel, man kann aber auch sagen Gitarrenbaumeisterin. Wer ein hochwertiges Instrument möchte, kann zum Beispiel zu Angela Waldner in Berlin-Prenzlauer Berg gehen. Und unsere Reporterin Magdalena Bienert hat sie besucht.
Hallo.
Hallo.
Einfach hier rechts rein?
Ja, gehen Sie.
Da sind wir direkt in der Werkstatt, sehe ich offensichtlich. Ebenerdig?
Also genau, das ist mein Hauptwerkstattraum. Da halte ich mich die meiste Zeit auf. Hier mache ich alles, was mit Handwerkszeugen zu tun ist. Hier baue ich meine Gitarren auf, traditionelle Konzertgitarren.
Also es gibt zwei Werkbänke hier, eine an der Wand, wo auch die ganzen Sägen, Hobel und sowas alles zu sehen sind.
Stemmeisen, ja. Messwerkzeuge, Bohrer.
Wir sehen jetzt so einen aufgeschnittenen halben Korpus sozusagen eingespannt. Was ist das für ein Holz? Das ist so ein dunkles Holz.
Das ist Palisander. Mhm. Also Palisander ist ein typisches Holz für Gitarren.
Was ist das Faszinierende an einer Gitarre? Es gibt ja unzählige tolle Instrumente, die man bauen könnte.
Also ich habe mich auf die Gitarre verlegt. Zum einen finde ich die Konstruktion, die sehr filigran ist, sehr schön. Und dann fand ich das Spannende, dass die Konzertgitarre anders als Streichinstrumente, die Geige zum Beispiel, noch nicht fertig entwickelt ist. Sie ist auch so von der Ausdruckskraft und technischer Ausgereiftheit ist die noch nicht am Endpunkt.
Spielen Sie selber auch Gitarre?
Ich spiele auch Gitarre. Ich komme ursprünglich aber von der Zither. Ich komme ja aus dem Allgäu.
Und sind seit 2002 in Berlin gelandet?
Als ich nach Berlin kam, war die Gitarrenszene hier sehr klein. Mhm. Aber ich wusste von einem Kollegen, der aus Berlin kommt, dass hier ein Platz für einen Gitarrenbauer ist. Also gab's zu der Zeit nicht viel. Mhm. Das hat sich mittlerweile geändert. Ja, und bin auch jetzt seit über 20 Jahren hier im Kiez, im Prenzlauer Berg. Und als ich startete, war das eine ziemliche Seltenheit und eher exotisch, was auch auf Interesse stieß. Mittlerweile hat sich das geändert. Es gibt etliche Gitarrenbauerinnen und das finde ich auch schön. Und jetzt wollen Sie mal was hören. Ich habe gerade überhaupt keine Nägel, das ist immer etwas schwierig.
Wie viele Gitarren verlassen denn hier so im Jahr die Werkstatt?
Das sind gar nicht so viele. Es ist schon relativ lange, also relativ viele Stunden, die ich dabei bin. Und im letzten Jahr waren es 5.
Damit wir es einmal ausgesprochen haben, was muss ich mitbringen? Was kostet die Einsteigervariante?
Mein Modellkonzert, das ist das älteste. Das ist so ab 10.500 Euro zu haben.
Es ist ja doch auch irgendwie als selbstständige Gitarrenbaumeisterin ein bisschen auch ein einsamer Job, oder?
Doch, das ist durchaus so.
Haben Sie Musik an, Podcasts oder hängen Sie Ihren Gedanken nach?
Das ist unterschiedlich. Also es, die Gefahr ist schon da, dass man den Gedanken sehr nachhängt. Ich höre auch relativ viel Radio oder manchmal auch Musik, aber sehr oft auch nichts, weil ich auch die Geräusche schön finde, die hier bei der Arbeit entstehen. Ich habe hier jetzt die Randeinlagen, das hobel ich jetzt bündig.
So, ich glaube, das ist jetzt mein Moment, an dem ich mich zurückziehe, weil das ist auch körperlich ein bisschen anstrengend, so sieht es zumindest auch aus. spannende Einblicke aus dem Leben einer Gitarrenbaumeisterin.
An der Werkbank von Gitarrenbaumeisterin Angela Waldner. Sie hören RBB24 Inforadio Kulturspezial mit Sounds aus Berlin und Brandenburg. Und jetzt geht es zu einem anderen Spezialisten für Instrumente. RBB-Reporterin Elke Bader hat einem Metallblasinstrumentenbauer in Frankfurt-Oder über die Schulter geschaut.
Hier werden eben die kleinen spitzen Beulen mit speziellen Hämmern. Tick, tick, tick.
Mit einem kleinen Metallhämmerchen schlägt Instrumentenbauer Christian Dobberstein aus einem alten Flügelhorn die Beulen raus. Beschädigte Instrumente werden bei Dobbersteins wieder fit gemacht.
So kleine Beulen haben keinen großen Einfluss, aber wenn die mehr als ein Drittel der Rohrwandung einengen, kann es schon einen Einfluss haben.
Präzise muss jeder Handgriff sitzen. Nur so klingt auch ein altes Instrument wieder gut. Darauf hat sich der traditionsreiche Familienbetrieb Dobberstein spezialisiert, erklärt Christian.
Wir beschäftigen uns mit historischen Nachbauten, also dem Instrumentarium des 18., 19. Jahrhunderts, Naturtrompeten, also ventillose Trompeten, Trompeten mit Klappen, die es also vor der Erfindung der Ventile gab.
Die älteste Naturtrompete, die Dobbersteins besitzen, ist 300 Jahre alt. Christian holt eine Kopie aus der Vitrine und spielt spontan ein paar Töne darauf.
Ja, sie klingt salopp formuliert etwas urwüchsiger. Nicht so strahlend, nicht so pompös wie ein modernes Instrument.
Auf einer Naturtrompete blasen, das ist selbst für den geübten Instrumentenbauer gar nicht so einfach. Insbesondere Barocktrompeten wurden in der sogenannten Klarinlage gespielt, erklärt Christian Dobberstein.
In dieser Höhe liegen die Naturtöne so eng beieinander, dass man quasi chromatisch spielen kann. Das war also nur wenigen vorbehalten. Trompeter waren damals sehr geschätzte, besonders ausgebildete Leute, auf die zum Beispiel im Kriegsfall auch nicht geschossen wurde, weil die einfach zu teuer waren in der Ausbildung, zu begrenzt in der Verfügbarkeit.
Die Trompeten oft aus Silber und die teuer ausgebildeten Trompeter waren für die damaligen Herrscher Wertanlagen, erzählt der Instrumentenbauer. Naturtrompeten und Naturhörner werden heutzutage noch von Jägern eingesetzt. Mit ihren Jagdhörnern blasen Jäger so wichtige Signale wie dieses. Re-Tot heißt dieses Signal. Mit den Naturtönen eines Jagdhorns können sich Jäger über weite Strecken hinweg in der Natur verständigen, erklärt der Fachmann.
Wenn es eben heißt, Gefahr, Treiber in den Kessel oder was auch immer, das Ding müssen sie hören. Selbst moderne Funkgeräte, Handys sind mit gewissen Unzulänglichkeiten behaftet. Das Ding funktioniert immer.
Schon im späten Mittelalter war das Naturhorn ein bewährtes Kommunikationsinstrument. Es wurde aus Büffel oder Stierhorn gefertigt. Nachtwächter haben darauf geblasen, wenn es zum Beispiel plötzlich in der Nacht gebrannt hat. Und das klang so.
Also wenn das Horn geblasen wird, dann war Alarm. Es gab keine Zeichen, irgendwie Signale mit Unterbrechung. Es wurde einfach reingeblasen und dann wussten die Leute, oh.
Erzählt der heutige Nachtwächter und Stadtführer in Storkow, Detlef Nutsch. Im traditionellen Nachtwächterumhang und einer Laterne in der Hand erzählt Detlef Nutsch heute den Touristen Geschichten aus der Zeit, in der Nachtwächter bei ihrem Rundgang die Menschen mit ihren Liedern informiert haben.
Hört ihr Leute und lasst euch sagen, unsere Uhr hat 9 geschlagen. Da fahren die Leute sozusagen live, wie damals im Mittelalter halt das Leben war.
Ja, und wenn das Horn des Nachtwächters da mal schief klingt, dann könnte er zu den Spezialisten Hartmut und Christian Dobberstein in Frankfurt-Oder. Auch ein anderer Mann hat ein ganz feines Ohr und viel Erfahrung. Klavierstämmer Bernhard Fahrenholz stimmt in Berlin und Umgebung pro Jahr die Klaviere von rund 1200 Kundinnen und Kunden, sagt er. Und hinzu kommen die 170 Klaviere und Flügel, die er an der Musikhochschule Hans Eisler betreut. Kulturreporterin Barbara Behrendt hat ihn bei seiner Arbeit an der Hochschule begleitet.
Ein großer Konzertsaal im ehemaligen Marstall neben dem Berliner Schloss, 8 Uhr morgens.
Das ist der Krönungskutschensaal.
und der Konzertflügel, den bin ich gerade noch am Bearbeiten. Der funktionierte gar nicht richtig.
Wie jeden Morgen stimmt Bernhard Fahrenholz von 7 bis 10 Uhr hier und im zweiten Gebäude der Musikhochschule Hans Eisler mit seinem Mitarbeiter die rund 170 Klaviere und Flügel, bevor er zu Privatkundinnen und Kunden weiterzieht. Pro Vormittag schafft er 3 Instrumente, seit über 30 Jahren. Was ist also los mit dem Flügel im Krönungskutschensaal?
Da war eine Büroklammer reingefallen. Und die war so unglücklich reingefallen, dass es zwischen die Mechanik kam und dann hat es nicht mehr funktioniert. Kleinigkeiten können da so einen ganzen Flügel lahmlegen. Das ist krass.
Eine Büroklammer im Flügel. Das passiert nur, wenn Dinge auf dem Instrument abgelegt werden. Und das kann der Klavierstimmer nun gar nicht leiden.
Dass die Instrumente als Ablage benutzt werden, ist natürlich ein Skandal. Das machen die aber immer so.
Bernhard Fahrenholz behandelt seine Instrumente äußerst sorgsam. Weil die Flügel hier so viele Stunden benutzt werden und täglich Konzerte stattfinden, werden sie alle paar Tage gestimmt und gesäubert. Wie oft ein Klavier gestimmt werden muss, hängt also von der Nutzung ab und vom Standort.
In der dritten Etage im Altbau in der Stadt verstimmt sich ein Klavier viel weniger als zum Beispiel in Schlachtensee am Wasser. An Schlachtensee am Wasser, da ist es im Sommer super feucht und im Winter genauso trocken wie in der Stadt. Und diese Differenz macht eben diese starke Verstimmung aus.
Aber auch der Klavierstimmer hat seinen Anteil. Bei optimalem Klima und ohne Dauereinsatz, so Fahrenholz, können seine Stimmungen mehrere Jahre halten. Umso älter das Instrument, umso schwieriger wird es allerdings. An der Hochschule werden die Flügel mit etwa 60 Jahren ausgemustert. Ein Lieblingsinstrument hat Fahrenholz hier nicht. Aber auseinanderhalten kann er alle 170, sagt er.
Die werden ja von Hand hergestellt. Jeder hat eine eigene Handschrift. Also jeder Mensch ist unterschiedlich und jedes Klavier ist auch unterschiedlich. Deswegen sage ich immer gerne, ein Klavier ist auch nur ein Mensch.
Bernhard Fahrenholz ist selbst Musiker. Er spielt seit Kindestagen Cello, Trompete und Posaune. Doch Musik studieren wollte er nicht, sondern lieber sein handwerkliches Talent mit der Liebe zur Musik zusammenbringen. Er ließ sich zum Klavierbauer ausbilden und leitete jahrzehntelang die Firma Göke und Fahrenholz mit seinem Kollegen Christophorus Göke. Zu Jahresbeginn hat er seine alleinige Firma Meisterstimmungen gegründet. Was definiert für ihn, der seit 45 Jahren Klaviere stimmt, einen schönen Klang?
Schön ist das, was in den Musikern leuchtende Augen erzeugt. Die schreiben mir eine Nachricht und bedanken sich. Genau davon lebe ich. Das macht die Lust an meiner Arbeit aus.
Konkreter wird er, wenn er am Flügel sitzt und zu stimmen beginnt, ohne Stimminstrument.
Weil ein Stimmgerät eine Stimmung nicht beurteilen kann. Das kann nur Frequenzen messen. Das kann nur sagen, der Ton hat eine Frequenz von so und so viel Hertz. Das kann nicht sagen, das klingt jetzt so schöner als so. Das muss ich als Stimmer beurteilen.
Seine Klaviere stimmt er auf 442 bis 443 Hertz. Danach kommt es zur sagenumwobenen Temperatur, dem speziellen Charakteristikum jedes Klavierstimmers.
Temperiert stimmen heißt ausgleichen, so dass es halt optimal klingt. Quinten, Quarten, Terzen, Sechsten, Oktaven. Beim Stimmgerät stimmt die Oktave, aber bei mir nicht. Das heißt, ich stimme die Oktaven ein bisschen unrein, sodass keiner hört, dass ich das selber auch nicht höre. Aber in der Summe wird das dann optimal. Ja, man muss unrein stimmen, aber wie man unrein stimmt, das ist das Geheimnis.
Sein Rat an alle Musikerinnen und Musiker, sich aufs eigene Gehör verlassen und nicht auf Stimmgeräte.
So, jetzt müsste aber auch alles stimmen, oder? Vorher wurden die Instrumente gebaut, restauriert. Jetzt kann es doch losgehen mit dem Musikmachen in unserem Kulturspezial zu Sounds aus Berlin und Brandenburg. Aber es gibt ja auch noch mehr Menschen quasi hinter den Kulissen. Zum Beispiel, wenn es um Aufnahmen geht. Musikproduzent Siegbert Himpel hat mit sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern in der Region zusammengearbeitet. Das wurde klar, als er sich mit unserer rbb24-Reporterin Aline Anders Lepsch in seinem Studio in Kolkwitz, westlich von Cottbus im Spree-Neiße-Kreis, getroffen hat.
Ja, Klassik, auch nochmal instrumental. Ach hier, Jazz. Das haben wir hier auch auf jeden Fall mit dem Flügel.
Auf der Suche nach den Klängen, die ihn in den vergangenen Jahren begleitet haben. Da kann Siegbert Himpel so einiges rauskramen. Und mit den Tönen kommen auch die Erinnerungen.
Das sollten wir erstmal nur ein Demo machen und dann kam die hier mit ihrer Berliner Band, also das ist ja ein Trio. Und das lief dann so gut, hat sie in einem Abend alle 7, 8 Nummern aufgenommen, hintereinander weg. Wir haben so einen Haufen Zeug, also über die Jahre. Aber auch viel, Sanja hat ja auch viel geschrieben, sag ich mal so, also Songs.
Sunny, das ist Susanne, Siegberts Frau. Gemeinsam sind sie Sunwood Records, Sunny und Siggi, wie sie alle nennen. Die Musik hat die beiden schon früh verbunden.
Wir waren ja früher noch bei diesem Pop-Trio GES damals. Und wo wir unsere Zwillinge bekommen haben, ist das mit dem Touren natürlich dann ausgefallen, nicht? Aber dann haben wir nebenbei jetzt praktisch mal diese ganze Studiosache aufgebaut.
Gelernt hat der gebürtige Lausitzer Fernmeldemechaniker. Also auch schon was mit Elektronik.
Das Interesse, sag ich mal, zu dieser Studioarbeit war eigentlich schon immer ein bisschen. Dann ist das später gekippt, irgendwann Anfang der 70er, dass man dann, sag ich mal, die Musik zum Hauptthema gemacht hat.
In Dresden hat Siggi extra Tonsatz und Gehörbildung studiert und in Weimar Komposition. Mit den ersten kleinen Produktionen kam nicht viel Geld rein. Die ersten regionalen Kooperationen sind aber gestartet.
Also wir haben dann verschiedene Genres bedient, ob das jetzt in der Pop-Richtung war oder in den 90ern wurden ja auch noch CDs gemacht, also Blasmusik. Orchester hier aus der ganzen Region, also wir haben relativ viel für die Region, sag ich mal, gearbeitet.
Auch der Lausitzer Musik-Nachwuchs bekam seine Chance in Siggis Studio.
Na, wir hatten mal so eine Partnerschaft mit dem Steinhaus in Bautzen und die haben immer, ich sag mal, Bandwettbewerbe gemacht. Und da hatten wir dann immer den Sieger für eine Studioaufnahme. Und das war dann mal interessant, da waren gute Bands dabei, muss man wirklich sagen. Unter anderem auch Just, also die jetzige Silbermond-Band. Und die hatten wir damals dann auch hier 2005 oder so gewesen. Da waren die noch nicht Silbermond, waren aber schon, muss ich sagen, sehr gut. Die Steffi hat das durch. Einmal durchgesungen, fertig. Ohne irgendwelche Schnitte. Richtig, da war die, habe ich schon gesagt, Alter, nicht schlecht. Zur Buga haben wir dann mal im Theater aufgenommen, Carmina Burana. Perkussionsgruppe vom Theater, die auf der Bühne und der ganze Chor war im Zuschauerraum. Sowas war eigentlich ein Highlight. Genauso wie Kindermusical betreuen wir auch seit über 35 Jahren oder so.
Die Varianz in den Genres, die er bedient, wünscht er sich manchmal auch ein bisschen mehr in der Musik. Also laute und leise Töne.
Das macht ja eigentlich die Musik aus, nicht?
Wie zum Schluss alles zusammenspielt, kann Siggi entscheiden. Und auch das bringt so den gewissen Reiz für den Job.
Ja, du hast es eigentlich komplett in der Hand. Man sagt sich vorher, es sollte vielleicht in die Richtung gehen, nicht? Aber im Prinzip hast du es eigentlich als Bearbeiter oder Arrangeur völlig in der Hand.
Ganz in Ruhe bastelt er und probiert aus, bis alles sitzt. Also zumindest für den Moment.
Ich bin eigentlich immer unzufrieden, muss ich sagen. Also größtenteils. Es gibt wenig Sachen, wo du sagst, okay, das ist okay. Denkst denn immer, ja, hier jetzt aber damals. Manche Sachen finde ich auf immer jetzt, wenn ich alte Sachen höre, ganz gut. Denke ich, du hast ja damals schon manchmal besser gemischt wie heute, obwohl du heute bessere Möglichkeiten hast.
Manchmal braucht es aber auch einfach nur ein wenig Abstand.
Du merkst natürlich, wenn du jetzt ein paar Stunden das machst, du musst dann mal pausieren. Ohren sind zu, denn du hörst dann schlecht. Ich bin dann Fahrradfahrer, aber eine 2 Stunden oder so. Danach ist alles wie neu.
Für ihn gibt's nichts, was er lieber täte.
Also müsste ich richtig lange überlegen. Das ist alles sehr schön, finde ich. Darf weiter klingen.
Musikproduzent Siggi Himpel in unserem Kulturspezial zu Pfingsten. Alle Porträts und Reportagen können Sie übrigens auch nachhören auf rbb24-inforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Berlin war schon immer eine der wichtigsten Städte für Musik in Deutschland, auch was Popmusik angeht. In Spätis, in Clubs, in Konzerthallen, überall hört man das, was gerade bei jungen Menschen angesagt ist. Und vieles davon wird auch hier produziert. Einer der spannendsten jungen Produzenten der Stadt ist Moritz Dauner. Er arbeitet mit Berliner Newcomer-Größen wie Chiago oder Zartmann zusammen. Und unser Kulturreporter Jakob Bauer hat ihn besucht.
Im Kreuzberger Homestudio von Moritz Dauner stehen Gitarren, Keyboards, ein PC und
ein paar Nummer 1 Chart Awards rum.
Denn auch wenn Moritz Dauner auf der Straße eigentlich nie erkannt wird, war er schon an 6 Nummer 1 Singles oder Alben in den deutschen Charts beteiligt, von Zartmann, Chiago, Shirin David und 01099, und zwar als Produzent.
Das ist ein bisschen wie so eine One-Man-Band.
Dauner trifft sich mit Interpretinnen und Interpreten, entweder bei sogenannten Songwriting-Camps, die veranstaltet zum Beispiel sein Label.
Man wirft die alle in einen Topf, in viele Häuser und dann mal gucken, was passiert. Und oft entstehen da halt dann gerade die geilen Ideen.
Oder bei einzelnen Sessions. Dauner bringt seine Instrumente mit, seinen Computer und...
Ich frage meistens, was letztens gehört wurde, so, was feiern die gerade für einen Style? Ob es eher traurig, happy sein soll, Sommersong. Dann klimper ich einfach ein bisschen rum auf dem Keyboard oder auf der Gitarre und dann guckt man einfach, wo es hingeht. Man ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Dienstleister als Produzent, so, weil man gibt natürlich so seinen Source dazu, aber letztendlich so die Entscheidung, was gemacht wird, was genommen wird und was nicht, liegt eigentlich immer beim Artist.
Dauner liefert also erstmal kreative Impulse, Beats, Melodien und passt sie dann an, übersetzt das, was dem Künstler vorschwebt, in Klang, ist so eine Art musikalischer Co-Pilot. Wie genau das funktionieren kann, zeigt Dauner auf seinem PC, eröffnet ein Songprojekt, Tau mich auf von Zartmann, Mitte Februar auf Platz 1 der Charts.
Was für ein verrücktes Leben, ich renn von Tag.
Wir wollten schon irgendwie ein bisschen was Danziges machen, das ein bisschen mehr uplifting ist.
Der Song besteht aus rund 50 Spuren. Der 28-jährige Produzent spielt einzelne davon vor und erzählt, dass Tau mich auf mit einer Gitarrenidee von ihm entstanden ist.
Zusammen mit Aaron auch. Der hat zum Beispiel hier diese wundervollen Drums eingespielt. Ich liebe diese ganzen Melodien, die hier kommen. Ja. Der Chor. Was halt wirklich iconic ist. Es ist halt die Claps.
Auch mit Shirin David hat er zusammengearbeitet.
Get Ready With Me war tatsächlich einer der sehr wenigen Tracks, wo ich davor schon ein Beat vorbereitet hatte. Also ich hatte davor noch nie zuvor mit ihr gearbeitet und so. Ich dachte, es gibt mir ein bisschen mehr Confidence, wenn ich was dabei habe, schon so, wenn man nicht vor ihr rumklimpern muss. Das war quasi das, was ich vorbereitet hatte. Diese Vocals, die man da hört, das bin tatsächlich ich. Das gibt keinen Sinn, ich fand einfach nur Phonetik gut.
Die Songs sind sehr unterschiedlich. Der eine eher Indie-Pop, der andere Electro-Rap, der nächste hat schnelle Hardcore-Techno-Vibes, was sehr gut passt zum aktuellen Popmusik-Sound von Berlin. Der ist so variantenreich wie die Hauptstadt.
Es wird alles breiter, sage ich mal, bisschen individueller und gleichzeitig ist auch alles, was irgendwie dann doch so einen Hype bekommt, auch viel schneller wieder tot. Es gibt kein klares Ding, was gerade cool ist, und wenn es cool wird, ist es auch zu schnell wieder langweilig.
Ein paar Tendenzen gibt's natürlich trotzdem.
Über die letzten Jahre war es ja schon immer schneller alles. Also es hat angefangen mit normalen Housebeats darauf zu rappen und dann irgendwann halt so 160 oder 165 BPM oder so.
Doch ich will mehr, ich bin Wilma, das Kind.
Mittlerweile haben die Leute auch ein bisschen zu viel davon. Es wird wieder langsamer.
Was auch wieder kommt, der Indie-Sound, den Zartmann prägt. Aber anders als vor ein paar Jahren, als es vor allem Indie-Bands waren, sind es heute eher Duos aus Produzent und Künstler oder Künstlerin, die mit diesem etwas elektronischeren Indie-Sound Erfolge haben. Mit Produzenten wie Moritz Dauner, der eher im Hintergrund agiert und doch so wichtig ist für den Sound der Hauptstadt.
Berlin Sounds. So feiert der RBB jetzt ab Pfingsten und bis zum 25. Juli die Musikstadt Berlin mit vielen Programmaktionen und Events im Fernsehen, online und im Radio. Und wir im RBB 24 Inforadio sind mit diesem Kulturspezial auch mit von der Partie. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Anna Patacek und hier geht's jetzt erst einmal weiter mit dem Verkehr und den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht bitte auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland. Hier haben wir Baustellenstau zwischen dem Dreieck Werder und Leest etwa 10 Minuten länger. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und dem Kreuz Zehlendorf-Stockener Verkehr an einer Baustelle ebenfalls 10 Minuten länger. Die B158 ist zwischen Ahrensfelde und der A10 in beiden Richtungen gesperrt. B101 im Landkreis Teto-Fleming zwischen Luckenwalde und Woltersdorf ist die Straße nach einem Unfall halbseitig gesperrt. Damit blicken wir nach Berlin, nach Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen gibt es noch bis morgen früh Sperrungen rund um den Blücherplatz. Pankow und Gesundbrunnen wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Jasmin Becker. Russlands und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass Soldaten unter 25 Jahren aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen wurden. Im Gegenzug seien ukrainische Soldaten übergeben worden. Wie viele heute freikamen, wurde nicht genannt. Insgesamt sollen jeweils 1200 russische und ukrainische Soldaten in ihre Heimat zurückkehren können. In Los Angeles haben die Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Damit sollen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei verhindert werden. Seit Tagen wird dort gegen Razzien der Immigrationsbehörde protestiert. Jonas Valentin Weber.
Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, betont immer wieder, dass die Sicherheitsbehörden seines Bundesstaates die Lage unter Kontrolle hätten. US-Präsident Trump hatte gegen den Willen von Newsom die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt. Der Gouverneur wirft Trump vor, Chaos in der kalifornischen Metropole zu stiften.
UN-Generalsekretär Guterres hat zu einem besseren Schutz der Weltmeere aufgefordert. Zur Eröffnung der UN-Ozeankonferenz in Nizza sagte er, es müssten geschützte Meeresgebiete in internationalen Gewässern eingerichtet werden. Illegale Fischerei, Plastikverschmutzung und steigende Meerestemperaturen bedrohten empfindliche Ökosysteme und auch die Menschen. Frankreichs Präsident Macron zeigte sich zuversichtlich, dass genug Länder eine Schutzvereinbarung ratifizieren. Im festgefahrenen Handelskonflikt zwischen den USA und China gibt es einen neuen Gesprächsversuch. Vertreter beider Länder sind in London zusammengekommen, um nach Lösungen zu suchen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen dürften laut Experten die chinesischen Exportbeschränkungen für seltene Erden stehen. Die USA wollen, dass China diese Rohstoffe in großen Mengen wieder freigibt. In Berlin beginnt am Abend eine Lichtprojektion, die an die Reichstagsverhüllung vor 30 Jahren erinnern soll. Bis zum 20. Juni wird das Parlamentsgebäude jeden Abend angestrahlt. Alexandra Karolczyk, RBB 24.
Wenn es dunkel wird, strahlen Hochleistungsprojektoren eine Lichtinstallation auf die Westfassade des Reichstags in Tiergarten. Das sieht dann so aus, als würden meterlange Stoffbahnen an dem Gebäude runterhängen, ebenso wie vor 30 Jahren. Damals verhüllte das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den kompletten Reichstag mit silbrig glänzendem Stoff. Das Projekt zog zahlreiche Touristen in die Stadt und die Bilder gingen um die Welt.
Und soweit